Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und ich grüße Sie in dem Namen Jesus Christus, der gestern war, heute ist und morgen sein wird bis in alle Ewigkeit. Amen. Wir beten miteinander im Wechsel den 31. Psalm. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilen, sei mir ein starker Fels. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Wir hören so viele Worte. Welches ist denn dein Wort? Wir begegnen so vielen Meinungen und wir sollen uns zurechtfinden. An was sollen wir uns halten? Du gibst uns diesen Sonntag, damit wir zur Besinnung kommen. Lass uns heute dein Wort hören. Zeig uns einen Weg, den wir gehen können. Und bring uns mit dir und den Menschen zusammen, mit denen, die wir nötig haben und die uns brauchen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Der Apostel Paulus schreibt an die Philipper: Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Amen. Und nun singen wir vom Lied 179. Lied 179, die Verse 1 bis 7, in dich hab ich gehofft, Herr. Thank you.
Heute an diesem Sonntag lesen wir in unseren Kirchen einen Abschnitt aus der Bergpredigt. Dort heißt es im 5. Kapitel von Vers 33 ab. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Amen. Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist lebensnotwendig. Vertrauen ist der Sauerstoff des Lebens, liebe Gemeinde. Das wusste zum Beispiel Isai. Dieser Vater in Bethlehem hatte viele Kinder. Heute gehört man ja mit 3 Kindern zu den Kinderreichen. 8 Söhne und mindestens ebenso viele Töchter trugen seinen Namen. Eine kinderreiche Familie war es, diese Familie Isai. Aber nicht alle waren mehr zu Hause. Einige waren mit Sack und Pack losgezogen. Eliab, Schammah, Abinadab, die standen draußen im Kampf gegen die Philister. Die feindlichen Horden waren einmal wieder über die Grenze gerückt und bedrohten das Existenzrecht Israels. Aber im Gegensatz zu früheren Scharmützeln war es diesmal ein Krieg auf Leben und Tod. Der Erzfeind hatte nämlich den Goliath mitgebracht, diesen marschierenden Muskelberg, diese lebendige Superwaffe, diese fürchterliche Haubitze aus Eisen und Leder. Zweimal am Tag ging sie in Stellung und feuerte breitseits ihre Hohn- und Spottsalven ab, so dass den israelitischen Infanteristen der Schreck nur so in die Knochen fuhr. Allen entfiel das Herz, berichtet die Bibel. Das spürte der Vater. Die Söhne könnten sich verlassen vorkommen. Die Söhne könnten an seiner Liebe zweifeln. Die Söhne könnten ihr Vertrauen wegwerfen, denn Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist lebensnotwendig. Vertrauen ist der Sauerstoff des Lebens. Deshalb schickte er sich an, ihnen etwas zu schicken. Aber was war es? Einen lieben Gruß von Bethlehem? Schickte er einen schönen Brief von der Vaterstadt? Oder schickte er ein paar nette Blümchen vom heimatlichen Vorgarten? Isai schickte seinen Sohn David. Der Geliebte wurde vom Herzen gerissen. Der Liebste wurde in Marsch gesetzt. David war die vertrauensbildende Maßnahme Isais. An ihm sollten sie sehen, dass der Vater sie nicht vergessen hat. Von ihm sollten sie hören, dass der Vater sie immer neu liebt. Durch ihn sollten sie neues Vertrauen gewinnen, denn Vertrauen ist der Sauerstoff des Lebens. Das wusste Isai. Und das weiß Gott auch. Dieser, unser Gott, hat viele Kinder. Söhne und Töchter tragen seinen Namen. Eine kinderreiche Familie, diese Familia Dei, diese göttliche Familie. Aber nicht alle sind mehr daheim, leider. Viele sind mit Sack und Pack losgezogen. Junge und Alte stehen im Kampf gegen den Bösen. Goliaths aus Fleisch und Blut und Goliaths aus Eisen und Stahl, die verbreiten Angst und Schrecken. Deshalb zittert vielen das Herz, auch hier in diesem Gottesraum. Vielen zittert das Herz, ja, ist gar vielen das Herz sogar entfallen. Und das spürt der Vater. Seine Kinder könnten sich verlassen vorkommen. Seine Kinder könnten an seiner Liebe zweifeln. Seine Kinder könnten das Vertrauen wegwerfen. Und deshalb schickt er sich an, etwas zu schicken. Was ist es? Einen netten Brief, einen Gruß, ein paar Blümchen von daheim. Gott schickt seinen Sohn. Er reißt sich den Geliebten vom Herzen. Der Liebste wird in Marsch gesetzt. Jesus ist die vertrauensbildende Maßnahme Gottes. An ihm sollen wir sehen, dass der Vater uns nicht vergessen hat. Ich habe dein nicht vergessen, sagt er. Und diese Gottesverheißung ist wahr. Von ihm sollen wir hören, dass der Vater uns immer von Neuem liebt. Ich habe dich je und je geliebt. Diese Gottesverheißung ist richtig. Alle Gottesverheißungen sind ja, ja in ihm, sind alle in ihm. Amen. Durch ihn sollen wir neues Vertrauen gewinnen, denn Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist lebensnotwendig. Vertrauen ist der Sauerstoff des Lebens. Und zwar das Vertrauen zwischen Gott und uns und untereinander. Beides gehört unabdingbar zusammen. Leider aber hapert es an diesem vertrauensvollen Miteinander und untereinander. Und deshalb legt dieser Herr in der Bergpredigt genau darauf seinen Finger und spricht zuerst vom gestörten Vertrauen. Das Vertrauen ist gestört. So sagen manche Eheleute von ihrer Ehe. Damals war es ganz anders. Als er gefragt wurde vor dem Altar, willst du ihr treu bleiben, bis der Tod euch scheidet? Dann hat er Ja gesagt. Ein klares, deutliches, unüberhörbares Ja. Man war ein Herz und eine Seele. Man war ein Kuchen und ein Mus. Man war aus eins und eins nicht zwei, sondern eins geworden. Das ist himmlische Ehemathematik. Eins plus eins gibt eins. Und dann auf einmal kam er immer später nach Hause und vergrub sich hinter der Zeitung. Und dann erzählte sie nichts mehr von ihrem Alltag und zog sich ins Bügelzimmer zurück. Und dann wurden die gemeinsamen Stunden abends und am Wochenende immer quälender. Das Vertrauen ist gestört, sagen Eheleute von ihrer Ehe. Und sagen Eltern von ihren Familien. Damals war es ganz anders. Aus dem Kinderzimmer kam doch ein fröhliches Geschrei. Mit jedem kleinsten Wehwehchen kamen die Kinder anmarschiert und vertrauten der elterlichen Heilkunst. Die Herzen der Kinder, die waren so weit geöffnet wie Scheunentore, durch die jeder hindurchspazieren konnte. Und dann gingen diese Tore zu und dann erstarb das Gespräch in der Familie und dann ging jeder seines Weges. Das Vertrauen ist gestört, sagen Eltern von ihrer Familie. Und sagen es Leute von ihrem Geschäft. Damals war es ganz anders. Der Chef hat mich mit Freuden aufgenommen. Alles wurde mit mir gesprochen. Die Zusammenarbeit war eine einzige Freude. Und dann war er wie zugeknüpft. Und dann spricht er nur noch mit meiner Kollegin. Und dann will er mich am liebsten loshaben. Spannungen und Quälereien im Geschäft. Das Vertrauen ist gestört, sagen viele. Warum? Warum ist denn das so? Warum ist in so vielen Beziehungen der Wurm drin und das Vertrauen in die Brüche gegangen? Jesus sagt, weil der Böse, der Durcheinanderwirbler, auch Ja und Nein durcheinandergewirbelt hat. Dieser Mischung von Ja und Nein, dieser Teig aus Ja, Aber und Nein doch, dieses Tutti-Frutti aus halben Wahrheiten und ganzen Lügen wirkt zerstörerisch. Ein verlogenes Leben ist ein verlorenes Leben. Warum hat der Mann nicht alles seiner Frau erzählt? Warum hat er sie mit sogenannten differenzierten Wahrheiten hinters Licht geführt und damit das Vertrauen in der Ehe zerstört? Warum hat der junge Mann seinen Eltern nicht alles klargelegt und ist mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden gekommen und hat das Vertrauen in der Familie kaputt gemacht. Warum hat der Chef immer wieder von seiner Sekretärin frisierte Rechnungen und halbwahre Briefe verlangt, sogar sie zu Unwahrhaftigkeiten gezwungen, wenn er sagt, sagen Sie, ich bin nicht da, obwohl er nebenan im Zimmer saß und er hat damit das Vertrauen im Geschäft zerstört. Vertrauen und Wahrheit sind Geschwister. Eins können wir ohne das andere nicht haben. Warum lügen wir uns immer wieder selbst in der Tasche? Warum wollen wir uns mit Notlügen herausretten? Warum kommen wir mit Teilwahrheiten und differenzierten Wahrheiten, um unsere Ehre zu retten? Warum lügen wir manche direkt ins Gesicht und balbieren sie über die Ohren? Damit ist alles Vertrauen am Boden kaputt gemacht. Weil aber Vertrauen wichtig, weil Vertrauen lebensnotwendig, weil Vertrauen der Sauerstoff des Lebens ist, deshalb dieses Zweite, das gesuchte Vertrauen. Das Vertrauen wird gesucht von Eheleuten, die heraus wollen aus dieser quälenden Zweierschaft, von Eltern, die heraus wollen aus diesen stumm gewordenen Familien, von Angestellten und Leuten in der Gesellschaft und in Betrieben, die heraus wollen aus der Stickluft der Lüge. Die Wahrheit muss wieder her, die Klarheit muss wieder deutlich werden, die Eindeutigkeit muss auf den Schild gehoben werden. Ja muss doch wieder Ja in unserer Welt und Nein muss Nein werden. Aber wie? Findige Leute, die kamen damals auf den Schwur. Der Schwur soll der Wahrheit beistehen. Der Schwur soll der Wahrheit auf die Sprünge helfen. Der Schwur soll Wahrheit wieder zur Wahrheit machen. Und deshalb wurde geschworen. Ich schwöre es dir beim Himmel. Ich schwöre dir es bei der Erde. Ich schwöre dir es bei der Stadt. Und so wird heute geschworen. Ich schwöre dir es bei meinem Kopf, bei meinem Leben, beim Bart des Propheten. Der Schwur als Krücke der Wahrheit. Sicher. Braucht der Staat den Schwur? Weil er dieser unerlösten Welt Rechnung tragen muss und mit Ehrenworts und mit Schwurworten Dämme gegen das Böse aufrichtet. Und nach Römer 13 müssen wir als Christen uns auch darunter beugen und können nicht, wie Short Knox etwa, der Gründer der Quägemeinschaft, uns jedem Schwur vor irgendeinem weltlichen Gericht entziehen. Aber unter Christen braucht es keinen Schwur. Hinter dem Schwören steckt immer ein Misstrauen. Jesus wird als Zeuge zitiert und immer vor den eigenen Karren gespannt. Wir sollen ihn in allen Nöten anrufen, aber ihn nicht bei jedem Schwur herbeizitieren. Einmal war ich als Zeuge geladen. Der Richter bat mich in den Zeugenstand. Der Staatsanwalt, der schaltete sich in die Zeugenvernehmung ein. Und der Rechtsanwalt, der nahm mich ins Kreuzverhör. Sagen Sie, bitten Sie, bitte Sie, schwören Sie. Und jede Frage trieb mich weiter in die Enge und schließlich stand ich nur noch mit dem Rücken zur Wand. Und das ist das Bild, das wir uns von Gott zurecht machen. Wir bitten Gott als Zeugen. Andere mischen sich in diese Zeugenvernehmung ein. Die Dritten nehmen diesen Gott ins Zeugenverhör. Ins Kreuzverhör, sage doch, sprich doch. Ein Gott, den wir immer weiter in die Enge treiben und der schließlich mit dem Rücken zur Wand steht. Liebe Freunde, Gott ist doch Richter, der Unverfügbare und der Souveräne, den wir nicht als Zeugen zitieren können. Ich bin der Ich Bin, sagt der majestätische Gott, und ihr seid, wer ihr seid, nämlich Menschen, deren Ja ein Ja und deren Nein wieder ein Nein sein soll. Alles andere ist vom Bösen, so heißt es eigentlich. Alles andere ist vom Bösen. Such mir bitte heute den Gegenspieler Gottes, nicht bei irgendwelchen okkulten Praktiken, die heute bei Schülern großen Einzug halten. Suchen wir ihn heute nicht bei Satansmessen, die von jungen Leuten auch in dieser Stadt gefeiert werden. Suchen wir ihn nicht nur bei esoterischen Zirkeln, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Suchen wir den Bösen ohne Hörner und Pferdefuß wieder in unseren Häusern, in unseren Familien, in unseren Ehen. Denn dort, wo Ja gesagt und Nein gemeint, dort, wo Nein gesagt und Ja gemeint wird, dort ist der Teufel los. Und er ist aber der Zerstörer, der Erzfeind des Vertrauens. Weil aber Vertrauen wichtig ist, Vertrauen lebensnotwendig, Vertrauen der Sauerstoff des Lebens. Deshalb jetzt dieses dritte, nämlich das geschenkte Vertrauen. Das Vertrauen muss geschenkt werden. Keiner kann es erwerben, so wie man ein Guthaben erwirbt. Niemand kann es verlangen, so wie man eine Schuld zurückverlangt. Jeder muss es erbitten, liebe Freunde. Jeder muss es erbitten, aber nicht der Mann von der Frau, die Frau vom Mann, der Sohn vom Vater oder der Vater vom Sohn. Nein, wir alle müssen es miteinander von dem Bergprediger selbst erbitten. Wir müssen wieder zu diesem Herrn neu umkehren und uns hinkehren und ihm sagen, Herr, schenk du uns doch wieder die Wahrheit in die Ehe, in die Familie, in unsere Gesellschaft hinein. Schenk's uns. Er will's geben, denn er gibt, er will Vertrauen geben, denn er gibt Wahrheit. Er will Vertrauen schenken, denn er schenkt Wahrheit. Er ist Vertrauen, denn er ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt er. Ich. Liebe Gemeinde, ich kann keinen Satz Russisch. Aber ich habe gelernt, dass es für das Wort Wahrheit zwei verschiedene russische Worte gibt. Für die Feststellung, ich kenne dich, deinen Namen, ich kenne dich so, wie ich Stuttgart oder Berlin kenne, das ist wahr, das heißt Pravda, so wie die Zeitung, Pravda. Aber ich liebe dich, das ist wahr. Das heißt Istina. Wenn also für mich dieser Herr nur ein Name ist, wie viele andere Namen auch, wenn er nur eine religiöse Chiffer ist, nur eine fromme Figur auf dem Schachbrett der Weltreligionen, dann ist er für mich Pravda und es ändert sich nichts in meinen schwierigen Verhältnissen. Wenn aber er mein Herr ist, wenn er mein Heiland ist, wenn ich ihm ganz, ganz gehöre, wenn er für mich Istina ist, dann wächst eine neue Beziehung und eine neue Beziehung zu denen, die mir so schwer machen oder denen ich es so schwer mache. Es ist doch nicht so, dass unsere angeschlagenen Ehen, unsere schwierigen Familien, unsere kaputten Verhältnisse, unser Schicksal seien. Jesus kommt und er will jedem heute Morgen, jedem persönlich in der letzten Reihe auch, ihm sagen, ich kenne dich mehr, ich mag dich, ich liebe dich, brutto, so wie du bist, das ist wahr, Istina. Eine neue Beziehung kann wachsen. Sollten wir jetzt nicht zu unserem Mann oder Frau gehen und sagen, du, ich liebe dich auch, das ist wahr, Istina, ein neuer Anfang könnte gemacht werden. Sollten wir jetzt nicht zu unserem Sohn oder unserer Tochter gehen und sagen, du, ich mag dich, das ist wahr, Istina, könnten wir nicht ein neues Miteinander haben? Sollten wir nicht zu unserem Chef oder Untergebenen gehen und sagen, ich schätze sie, das ist wahr, Istina, könnte unseres Miteinander nicht wieder neu Freude machen? Keiner muss jetzt hier in Gedanken an daheim oder ans Geschäft mit beschwertem Herzen weggehen. Keiner. Jesus ist die vertrauensbildende Maßnahme. Und dieser Herr sagt Ja zu ihnen, ganz Ja, damit sie auch wieder Ja sagen können. Denn Vertrauen ist doch wichtig. Vertrauen ist lebensnotwendig. Vertrauen ist der Sauerstoff des Lebens. Keiner muss versticken. Keiner muss ersticken. Keiner. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander singen. 383. 383, 3 bis 5.
Liebe Gemeinde, wir freuen uns, dass hier in unsere Mitte ein Kind gebracht wird und dass auch in dieser Kirche immer wieder Kinder getauft werden dürfen. Wir tun es nach dem Befehl des Herrn, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unser Herr sagt, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Sehet zu, dass niemand diese Kleinsten verachtet. Und Christus spricht, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verloren sein. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Ihr seid verpflichtet, es zu Christus und seinem Wort zu weisen und mit eurem Haus in seiner Gemeinde zu leben. Tretet nun mit eurem Kind vor den Taufstein, dass es die Taufe empfange. Ich frage Sie vor dem Angesicht Gottes, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass dieses Kind als Glied der Gemeinde erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. So lasst uns die Taufe vollziehen. Verena Dorothea Schmidt, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Lieber Vater, dieses Kind ist ein Wunder vor unseren Augen. Du hast ihm Leben geschenkt und die Mutter bewahrt. Unser Herz freut sich darüber. Nun lass es nicht mehr los. Begleite es, schütze es, führe es zu eigenem Glauben und hilf Eltern und Paten, es frühe zu dir zu führen. Ohne dich sind wir alle verloren. Du kennst unsere schwierigen Verhältnisse, in die wir zurückgehen. Eine Welt der Lüge nimmt uns den Atem und wir lügen oft genug mit. Vergib uns, schenk uns den Mut zu einem klaren Ja oder Nein. Lass Wahrheit und Klarheit einkehren in unseren Familien, in unseren Schulen, Betrieben, in Stadträten und Parlamenten. Gib uns doch ein neues Vertrauen zu dir und zu denen, die für uns nicht mehr vertrauenswürdig sind. Und schenke, dass keiner sein Vertrauen wegwerfen muss, kein Kranker, der da niederliegt, kein Alter, dessen Kräfte schwinden, kein solcher Herr, der gar nichts mehr sieht und nicht mehr hinübersieht. Du bist gekommen und wir danken dir, dass du uns treu bleiben willst. Danke, Herr, dass in dir alles Ja ist und Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe in der Erde wie im Himmel. Thank you. vom Lied 438. Schließen wir mit den beiden Versen 4 und 5. Liebe Gemeinde, ich fahre morgen früh in die DDR. Im Diakonissenmutterhaus Halle bin ich zu Diensten eingeladen. In Karl-Marx-Stadt treffe ich mit Dr. Lehmann zusammen, dem Pfarrer, der vor wenigen Tagen vor 5000 jungen Leuten im Gottesdienst Folgendes gesagt hat: Es gibt einen Heiland und er heißt Jesus. Ich weigere mich zu glauben, dass Jesus ein Westgott ohne Visum ist, der hier in der DDR nichts zu sagen hätte. Ich glaube, dass Jesus zuständig ist für die Zustände in der DDR. Er ist der einzige Grund, warum ich hier bleibe, auch wenn wir in großer Not sind. Das Opfer heute soll ein kleines Zeichen der Liebe für diese große Not sein. Ich danke Ihnen für die Opfer für die Gaben, die ich morgen mitnehmen kann. Vergelt's Gott. Montag, Dienstag und Donnerstag, 17.15 Uhr, 12 Minuten Gottesdienst. Ganz herzliche Einladung zum Reformationsgottesdienst, den wir ja schon fast vergessen haben. Am Dienstagabend, 20 Uhr, hier in der Kirche, die Predigt hält Landesbischof im Ruhestand Helmut Glass. Am Dienstag um 9.30 Uhr ist Müttergesprächskreis. An den Ausgängen liegen die neuen Gemeindebriefe auf. Und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Fuge C-Dur von Johann Sebastian Bach. Gehen Sie jetzt mit dem Segen Gottes und lassen Sie sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.